Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Und ihr seht es schon, heute wieder mit einem Gast. Diesmal habe ich Ernst Wolf eingeladen, worüber ich mich riesig freue. Ernst, dass du dir Zeit genommen hast, dass das heute klappt. Herzlich willkommen in meiner Sendung.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und worüber wollen wir heute reden? Wir wollen über das aktuelle weltpolitische Geschehen sprechen und vor allem darüber, wie Ernst praktisch die nächsten Monate einschätzt. Ich glaube, jedem Menschen, der so einigermaßen gerade die Politik verfolgt, ist ja klar, wir steuern mehr oder weniger auf turbulente Zeiten zu. So Energiekrise, Finanzkrise, sei mal so als Stichpunkte genannt. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mir mal den richtigen Experten in die Sendung, der das auch adäquat einschätzen kann. Und vielleicht steigen wir mal ein so mit der Fragestellung, was passiert jetzt gerade? Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Und von dort aus entwickeln wir uns dann in Richtung, wie wir die nächsten Monate bewerten.
Ich denke, um die aktuelle Lage einzuschätzen, muss man wissen, wie wir in diese Situation geraten sind. Also das ist das Allerwichtigste, dass man das unter einem historischen Aspekt mal betrachtet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Probleme im Finanzsystem mir ansehe, dann muss ich zurückgucken auf die Probleme der Vergangenheit und sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich will mal das Finanzsystem als erstes mal herauspicken aus dieser ganzen Sache. Also das Finanzsystem, unter dem wir leben, das ist noch gar nicht so alt. Das ist ungefähr etwas über 70 Jahre alt. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, und zwar um den Dollar herum. Also das hat praktisch die Macht der USA und der US-Währung gefestigt und zementiert. Und dieses System hat ungefähr so 25 Jahre über den Nachkriegsboom ganz gut funktioniert. Da ist die ganze Welt von Dollars überschwemmt worden. Das hat dazu geführt, dass der Wohlstand in der Welt also weiter angestiegen ist. Das ist allerdings dann zu einem Ende gekommen, so Mitte der 70er Jahre. Aber in diesem Nachkriegsboom sind die Banken unheimlich groß und stark geworden. Und die Banken haben dann die Politik gedrängt, ihnen neue Möglichkeiten des Geldverdienens zu eröffnen. Und die Politik hat reagiert, indem sie dereguliert hat. Also die haben den Banken immer neue Chancen gegeben, immer neue Möglichkeiten gegeben, Geld zu verdienen. Und zwar auch über Maßnahmen und Methoden, die vorher verboten waren. Es wurden zum Beispiel Aktienrückkäufe erlaubt. Es wurden dann Hedgefonds erlaubt. Es wurden dann alle möglichen neuen Finanzprodukte auf den Markt geworfen, die vorher niemals durch die Regulationsbehörden durchgegangen wären. Und das hat dazu geführt, dass der Finanzsektor immer unsicherer wurde und immer instabiler wurde. Und dieser Finanzsektor ist dann das erste Mal zusammengebrochen 1998. Das hat kaum jemand mitbekommen. Da ist ein Hedgefonds in New York pleite gegangen. Und wenn dieser Hedgefonds tatsächlich also damals abgewickelt worden wäre, hätte das die Großbanken in der Welt ungefähr $1 Billion gekostet. Deswegen haben die diesen Hedgefonds einfach für 4 Milliarden aufgekauft und das System so vor dem Kollaps bewahrt. Also das hat damals die Großbanken, mehrere Großbanken, $4 Milliarden gekostet. Dann haben wir die nächste Krise gehabt. Dann ist die Weltfinanzkrise passiert. Das war 2007, 2008. Und da waren die Probleme dann viel größer. Da ging es um ganze Staaten, die gerettet werden mussten. Da mussten also die großen internationalen Finanzorganisationen eingreifen, wie der IWF und die Weltbank. Und da mussten die Zentralbanken eingreifen. Also eigentlich, muss man sagen, war das Weltfinanzsystem 2007, 2008 tot. Es ist dann künstlich wieder zum Leben erweckt worden und weiter am Leben erhalten worden durch die Geldpolitik der Zentralbanken. Und Zentralbanken haben genau zwei Möglichkeiten, das System zu stabilisieren oder am Leben zu erhalten. Das eine ist Geld schöpfen aus dem Nichts und das andere sind Zinssenkungen. Beides haben sie über die Jahre hinweg gemacht. Nur im April, Mai, im März, April 2020 sind sie damit an einen Wendepunkt gekommen. Weil im März 2020 haben wir es erlebt, dass die Zinsen bei Null angekommen sind weltweit, also 0 bis 0,25% ungefähr. Das heißt, in der nächsten großen Krise müssten die Zinsen jetzt ins Negative gesenkt werden. Aber das Bankensystem kann auf Dauer nicht mit Negativzinsen leben. Und deswegen befinden wir uns in einer Situation, in der immer mehr Geld gedruckt werden muss, ohne dass der Zinssatz angerührt wird. Also die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel die Fed die Zinsen ein bisschen angehoben hat oder sogar um 0,75% angehoben hat, das ist reine Kosmetik, das dient nur dazu, die Leute zu beruhigen, wird aber im Endeffekt ziemlich dramatische Folgen haben, weil wir es zurzeit mit dem höchsten Schuldenberg aller Zeiten zu tun haben. Und diese Schulden müssen bedient werden. Und jede Zinserhöhung erschwert die Bedienung dieser Schulden und macht diese ganze Schuldenkatastrophe noch schlimmer. Also wir sind an einem Endpunkt dieses globalen Finanzsystems angekommen und es wird im Hintergrund gearbeitet an einem neuen System. Das wissen die meisten Leute im Moment nicht. Die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, dass die großen Zentralbanken, also fast über 100 Zentralbanken auf der Welt, inzwischen an einem völlig neuen Geldsystem arbeiten. Und dieses neue Geldsystem soll basieren auf digitalen Zentralbankwährungen. Also da sollen den Banken soll die Möglichkeit der Kreditvergabe weggenommen werden. Banken sollen in Zukunft nur noch im Wertpapierhandel tätig sein. Und die gesamte Geldschöpfung, also die gesamte Kreditvergabe soll in die Hände der Zentralbank gelegt werden. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn wir alle dann nur noch ein Konto bei der Zentralbank haben, sind wir 100% von dieser Zentralbank und vom Staat abhängig. Das ist also praktisch das Ende aller Demokratie. Das bedeutet, dass wir alle zu 100% dem Staat unterworfen sind. Der kann das Geld an ein Ablaufdatum binden, der kann uns verschiedene Zinsen auferlegen und so weiter.
Wobei, da möchte ich mal mit einer Frage einhaken. Sind denn die Zentralbanken tatsächlich in Staatshand? Ist es nicht auch so, dass da private Akteure im Großen Ziel ihre Finger im Spiel haben?
Ja, natürlich. Also wir alle gehen immer davon aus, dass die Zentralbanken rein staatlich gelenkt sind. Die Zentralbanken sind auch eine Symbiose mit den Staaten eingegangen. Aber die staatlichen Strukturen befinden sich auch großenteils in den Händen derer, die die Macht im Hintergrund ausüben. Also in meinen Augen ist es sowieso so, wenn wir wissen wollen, wer uns regiert, dann dürfen wir nicht die Regierung angucken, sondern dann müssen wir gucken, wer hinter den Regierungen steht. Und hinter den Regierungen steht seit ungefähr 30, 35 Jahren der digital-finanzielle Komplex. Das sind die großen Digitalkonzerne an der Spitze, Amazon, Apple, Alphabet und Microsoft und Facebook. Und auf der Finanzseite sind das heute die großen Vermögensverwalter, also BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity. Die beherrschen die Welt und die beherrschen auch die Zentralbanken inzwischen. Also ein ganz interessantes Phänomen ist, dass in der Weltfinanzkrise von 2007, 2008, als die großen Zentralbanken das System retten mussten, die großen Zentralbanken brauchten damals unbedingt Informationen. Und die besten Informationen über das Finanzsystem, die hatten nicht sie, sondern die hatte BlackRock. Weil BlackRock hat ein Datenanalysesystem 1988 begonnen. Und dieses Datenanalysesystem, das sind also Hochleistungscomputer an vier verschiedenen geheim gehaltenen Orten an der Welt. Das verfügt über mehr Daten über das Finanzsystem und über mehr Möglichkeiten, Planspiele durchzuführen als irgendein anderes System auf der Welt. Und deswegen sind die Zentralbanken damals, die großen, also die Federal Reserve in Amerika, die EZB in Europa, die Bank of England, die sind gezwungen gewesen, BlackRock als Berater zu organisieren. Und seit 2007, 2008 entscheidet BlackRock mit, welche neu geschöpften Gelder in welche Kanäle fließen. Also da kann man sehen, dass es mit der Unabhängigkeit der Zentralbanken überhaupt nichts mehr zu tun hat heutzutage.
Jetzt würde mich noch interessieren, es gibt ja oft so die These, dass hinter solchen Institutionen wie BlackRock auch letzten Endes so ja, superreiche Bankerdynastien oder sowas stehen. Kann man das verifizieren? Ist das so oder ist das eher verschleiert, wer da jetzt eigentlich die Strippen zieht?
Also das ist recht raffiniert, verschleiert sogar. Und zwar, es ist nicht bei BlackRock der Fall, sondern der größte Aktionär von BlackRock ist Vanguard. Und bei BlackRock kann man ziemlich genau sehen, wer die ganzen Einleger da sind. Also die sind relativ transparent. Vanguard ist überhaupt nicht transparent. Und Vanguard ist im Grunde die große Macht im Hintergrund. Und bei Vanguard weiß man, dass da sehr viel altes Geld drin steckt. Also da ist sehr viel Geld vom Hochadel in der ganzen Welt drin. Da sind die alten Bankerdynastien drin. Also das sind Familien und Clans, die natürlich seit mehr als 100 Jahren damit beschäftigt sind, ihr Geld vor den Augen der Öffentlichkeit zu verstecken. Also das wird relativ raffiniert gemacht. Aber ich verweigere mich immer dieser These, dass da irgendwie so eine große Familie im Hintergrund steckt. Also das ist auf viele Familien verteilt. Also man hört ja immer den Namen Rothschild. Die Rothschilds gehören bestimmt dazu, aber die sind nicht die einzig ausschlaggebende Kraft in diesem ganzen Zirkel.
Mhm. Ja, es ist ein Milieu von Superreichen letzten Endes und ein Netz, was wir auch nur so erahnen können. Wir haben ja nicht den wirklichen Einblick. Aber es ist schon.
Aber was wir sagen können, ist, dass wir in der Zeit der höchsten Vermögenskonzentration aller Zeiten leben. Also es gibt heute so ungefähr 2500 Milliardärsfamilien weltweit und die besitzen unendlich viel mehr als die Milliardärsfamilien in der Vergangenheit.
Ja, es ist ja auch so interessant, würde man jetzt das Fernsehen einschalten, Systemmedien, und dann würde ja so ein Bild entstehen, was ja auch immer transportiert wird durch die Massenmedien. Wir leben eigentlich in der besten Zeit überhaupt, überall herrscht der Demokratie. Es gibt ja den ganzen bösen Adel gar nicht mehr, die sind ja alle entmachtet, ich vereinfache das jetzt bewusst, aber es ist ja ganz im Gegenteil so. Man hat ja eigentlich nur ein Herrschaftskonstrukt vor den Reichtum geschaltet, was uns ja Demokratie vorgaukelt. Aber im Endeffekt ist es eine Oligarchie oder eine Plutokratie, in der wir leben.
Absolut. Also die ganze parlamentarische Demokratie ist seit Jahrzehnten nur eine einzige Scheindemokratie. Nur in Zeiten, in denen die Wirtschaft einigermaßen floriert, da merkt der einfache Bürger das nicht, weil da werden ihm auch jede Menge Rechte zugestanden. Aber wir erleben ja im Moment, dass wenn es schwierig wird, wenn es richtig hart auf hart geht, dass dann die demokratischen Rechte in unglaublich rasantem Tempo auch abgebaut werden. Also wir haben in den letzten 2 Jahren nicht nur die höchste Vermögenskonzentration aller Zeiten und die größte Umverteilung von unten nach oben erlebt, sondern gleichzeitig auch den größten Demokratieabbau, den wir in den letzten 70, 80 Jahren erlebt haben.
Ja. Wie schätzt du das denn eigentlich im Falle Deutschlands ein? Ich habe mal so einen Buchtitel gesehen, damals leider habe ich das, gab es noch antiquarisch, konnte ich lesen. Es hieß aber, das Reich ging, die Reichen blieben. Und das war so die These, dass praktisch mit jedem Systemwechsel, den wir in Deutschland hatten, wo sich dann ja vom Kaiserreich in die Weimarer Republik und Nationalsozialismus, trotzdem aber so eigentlich die Oligarchie in Deutschland gehalten hat. Haben wir hier auch altes Kapital, was in diesem Land eigentlich die Strippen zieht?
Ja, aber ganz sicher. Ganz sicher. Also wenn man die Revolution zum Beispiel von 1919 sich ansieht, damals sind die ganzen Großgrundbesitzer in Deutschland nicht enteignet worden. Die ganzen Großbetriebe sind in den Händen ihrer Besitzer geblieben. Und das Gleiche gilt ja auch für die Phase des Dritten Reiches. Da sind ja die großen Unternehmen weitergeführt worden. Also auch zum Beispiel die größte Bank in Deutschland, die Deutsche Bank, die hat das alles überlebt. Die ist ja im vorvergangenen Jahrhundert gegründet worden. Die hat also alle Phasen der Geschichte durchgemacht und in der Zeit nicht an Macht verloren. Und hinter der Deutschen Bank stehen natürlich auch sehr, sehr reiche Familien. Also da ist den Leuten immer so ein bisschen etwas Falsches vorgegaukelt worden, dass alles viel besser wird. Aber im Hintergrund sind da immer Kompromisse geschlossen worden. Und da muss man sagen, da hat die Politik auch eine sehr schändliche Rolle gespielt. Also in Deutschland zum Beispiel 1919 die SPD, die hat dem Adel damals weitgehend geholfen, diese Zeit zu überstehen. Weil damals war ja die Kommunistische Partei ziemlich stark. Und die hat ja gefordert, damals den ganzen Landbesitz zu enteignen. Da hat die SPD sich vor die Ultrareichen gestellt. Also der ganz große Reichtum im Hintergrund, der hat immer existiert und der hat so gut wie alle Krisen immer relativ unbeschadet überlebt.
Also sehr interessant, was du über die SPD erzählst. Das fügt sich ja eigentlich schön in das Bild ein von der heutigen SPD, die ja auch letztlich Handlanger neoliberaler Interessen ist. Es ist ja nur eine Pseudo-Arbeiterpartei, wenn sie sich überhaupt noch selber so definiert. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist ja so eine komische Mischung aus linksradikalen Positionen und dann aber eigentlich Marionette fürs Großkapital zu spielen.
Naja, das ist bei der SPD heute und ganz extrem sehen wir es ja heute auch bei den Grünen. Also die Grünen, die haben ja mal angefangen als NATO-Gegner, als Pazifisten und wir sehen ja im Moment, dass sie genau das Gegenteil geworden sind. Also in der Politik, da muss man immer zweimal hingucken und auf keinen Fall auf das achten, was die Leute einem erzählen, sondern immer darauf achten, was die Leute tun. Und was die Grünen im Moment tun, ist, dass sie einen Krieg anheizen, dass sie also auch die Umwelt gewaltig zerstören über diesen Krieg gerade, während sie gleichzeitig irgendwelche Umweltparolen in den Wahlkämpfen dann von sich geben.
Ja, kommen wir doch vielleicht mal auf den aktuellen Ukraine-Krieg zu sprechen. Ich habe ja das Gefühl, auf dem wirklich konventionellen Schlachtfeld wirkt er so ein bisschen festgefahren, fast schon wie so ein kleiner Stellungskrieg ohne große Landgewinne. Und der eigentliche Kriegsschauplatz ist eigentlich der wirtschaftliche. Also so kommt es mir zumindest vor, als wenn wir jetzt in so einem wirtschaftlichen neokalten Krieg oder in so einem Wirtschaftsweltkrieg, wem nützt dieser Krieg? Vielleicht stelle ich die Frage mal so. Wer profitiert? Profitiert er jetzt eigentlich?
Das ist die allerbeste Frage, weil ganz viele Leute fragen sich, was sind die Motive von Wladimir Putin, was sind die Motive von Joe Biden, was sind die Motive der deutschen Politiker, die daran beteiligt sind und so weiter. Und ich denke immer, deren private und persönliche subjektive Sicht der Dinge, die interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, wem nützt dieser Krieg? Und dieser Krieg nützt ganz eindeutig dem digital-finanziellen Komplex. Und zwar diesmal nicht wie die Pandemie, die ja das Geld zum großen Teil über die Pharmaindustrie in die Hände des digital-finanziellen Komplexes gespült hat, sondern diesmal über die Rüstungsindustrie. Und man muss sich einfach nur angucken, wem die großen Rüstungskonzerne, die da aktiv sind, gehören. Die größten Aktionäre von denen sind fast immer Vanguard, BlackRock, Fidelity, State Street und so weiter. Es sind immer die gleichen Leute beteiligt im Hintergrund. Und diese Leute haben die Welt in der Hand. Und diese Leute sind natürlich auch daran interessiert, dass so ein Krieg nicht nur kurz aufflackert, sondern dass es da tatsächlich zu so einer Art Stellungskrieg kommt, damit da auf Dauer immer wieder neue Waffen geliefert werden müssen und dass dieser da auf Dauer dann erhalten bleiben muss. Es gibt aber noch eine zweite Sichtweise der ganzen Sache. Ich gehe ja davon aus, dass wir im Moment in dieser Phase des Great Reset leben. Also das Weltfinanzsystem ist praktisch am Ende. Es muss ein neues Finanzsystem eingerichtet werden. Aber dieses neue Finanzsystem, von dem ich eben schon gesprochen habe, dieses digitale Zentralbankgeldsystem, das wird den Leuten natürlich nicht gefallen. Also das wird von den Leuten freiwillig nicht akzeptiert werden. Kein Mensch würde heute, wenn ihm morgen angeboten würde vom Staat, ein digitales Zentralbankkonto einzurichten und alle anderen Konten zu kündigen, das würde wahrscheinlich keiner freiwillig machen. Weil die Leute würden ganz schnell merken, dass sie dann in der Hand von Mächten sind und kontrolliert werden können, manipuliert werden können, abgeschnitten werden können von den Finanzströmen. Also das würden die nicht freiwillig machen. Und ich denke, dass was wir jetzt erleben, ist das absichtliche Herbeiführen und Zerbrechen aller sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, um die Leute so weit zu kriegen, dass sie dieses neue Geld akzeptieren. Und es gibt im Hintergrund schon einen Plan, wie dieses Geld eingeführt werden könnte, und zwar über das universelle Grundeinkommen. Man muss die Leute über die Inflation nur so verarmen, man muss sie über die Arbeitslosigkeit so in solche großen Schwierigkeiten bringen, dass sie dann am Schluss hilflos am Boden liegen. Und dann kann man die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes sogar noch als humanitären Akt erscheinen lassen, indem man den Leuten sagt, pass mal auf, wir zahlen euch jetzt ein universelles Grundeinkommen von 1.000, 1.200 oder 1.500 pro Monat. Dieses Geld wird natürlich dann an Ablaufdatum gebunden sein, deswegen, weil es ist kein humanitärer Akt. Es dient nur dazu, die Menschen, die als Konsumenten aus dem System rausfallen, wieder in das System reinzuholen und damit die Macht derer, die an den Hebeln der Macht sitzen, zu zementieren. Das ist der wirkliche Hintergrund. Und ich glaube, dass der Ukraine-Krieg da natürlich ein wunderbares Mittel ist, weil auf den Ukraine-Krieg kann jetzt alles geschoben werden. Also die Energiekrise wird darauf geschoben, die Nahrungsmittelknappheit wird darauf geschoben. Und das ist übrigens ein Thema, über das wir unbedingt sprechen sollen. Also die Folgen der Nahrungsmittelknappheit, die jetzt in diesem Herbst und in den kommenden Monaten zu erwarten sind, die werden nämlich unglaublich dramatisch sein.
Ja, ich habe ja schon in deutschen Qualitätsmedien so Schlagzeilen gesehen, wie Putin plant den Hungertod oder nimmt den in Kauf. Oder der ist jetzt ja natürlich der Buhmann, der daran schuld ist, ist ja ganz klar. Aber natürlich, die Ukraine ist die Kornkammer Europas. Habe ich jetzt in vielen Privatgesprächen auch so festgestellt, vielen Menschen gar nicht bewusst. Mir war das schon bewusst. Und das wird sich auswirken, ganz klar.
Das große Problem ist, dass es nicht nur die Kornkammer Europas ist, sondern dass auch Nordafrika weitgehend davon abhängig ist. Also Ägypten war früher Selbstversorger, ist heute hundertprozentiger Importeur von Getreiden. Und die Getreidelieferungen an Ägypten kommen alle aus der Ukraine oder aus Russland. Das Gleiche gilt für den Libanon, der ist zu 100% von der Ukraine abhängig. Also da sind ganz viele Staaten in Nordafrika, sind ganz direkt abhängig von diesen Getreidelieferungen. Und wenn wir uns zurückerinnern, vor, ich glaube, 11 Jahren war es, der arabische Frühling, der ist damals ausgelöst worden durch Preiserhöhungen im Bereich der Getreide. Also da können wir jetzt schon davon ausgehen, dass auf diese Art und Weise dort eine Hungersnot ausgelöst werden wird und gleichzeitig ein Preisanstieg, der auf jeden Fall zu neuen Unruhen führen wird. Und der mit Sicherheit auch eine neue Migrationskrise anheizen wird.
Ich finde es super, dass du diesen Bogen spannst. Den wollte ich nämlich auch gerade spannen, weil ich sehe, also dass es Langzeitpläne gibt in der Politik, ist ja klar. Oder jetzt so der Normalbürger denkt irgendwie, der denkt von einer Fußball-WM zur nächsten, aber unsere Eliten, die planen so ein bisschen weiter. Und ich habe das Gefühl, dass spätestens seit 2015 oder seit dem arabischen Frühling und all dem, was dann mit der Migrationskrise daraus so erwuchs, wir eigentlich uns in so einer heißen Phase hier in Deutschland befinden oder in der westlichen Welt, wo das so an Fahrt aufnimmt, wo so wie so eine stufenweise Zündung bei einer Rakete immer wieder ein neues Programm durchläuft und 2015 die Migrationswelle war ganz sicher eins davon. Und Corona war dann Phase 2 oder vielleicht auch Phase 3, vielleicht habe ich eine verpasst. Und jetzt der Ukraine-Krieg und die Energiekrise ist dann die nächste Stufe. So sehe ich das eigentlich alles in so einem Langzeitplan. Und wenn das jetzt wieder dazu führt, dass dann im Nahen Osten oder Nordafrika erneut Krisen hervorgerufen werden, dann hat man natürlich auch erneute Migrationsströme und so weiter mit allem, was daraus folgt. Also man sieht schon, dass wir hier definitiv auf vielen Ebenen kaputt gemacht werden sollen, um es mal ganz simpel zu sagen, und destabilisiert werden sollen. Und das kann aus meiner Sicht ja auch nur dem Ziel dienen, dann ganz neue Herrschaftsstrukturen aufzubauen und uns ja, alleine ganz ist ja, neue Gesellschaften zu geben.
Ja, das Verrückte ist ja, dass uns das Ganze, also der Great Reset immer präsentiert wird als eine der großen Verschwörungstheorien. Also das Irre an dieser ganzen Sache ist ja, dass der Great Reset in Buchform schon seit einem Jahr vorliegt. Also der Chef vom WEF, vom World Economic Forum, Klaus Schwab, hat ja das Buch Der große Umbruch oder The Great Reset geschrieben. Und in diesem Great Reset schreibt er, dass das, was nötig ist, eine Phase der sogenannten kreativen Zerstörung. Und meiner Meinung nach sind wir genau in dieser Phase im Moment. Es wird alles zerstört. Also das Wort kreativ würde ich da mal rauslassen, aber es wird im Moment alles zerstört, um eine neue Ordnung zu schaffen. Und warum? Warum sind diese Stufen so zu erkennen? Und warum ist die Geschwindigkeit, mit der das alles vor sich geht, warum nimmt die zu? Ganz einfach aus dem Grunde, weil seit 2008 ungefähr, also seit der Weltfinanzkrise, stehen die Herrschenden unter großem Druck, weil die genau wissen, dass dieses Finanzsystem nicht mehr auf Dauer am Leben zu erhalten ist. Die haben es immer wieder vor sich hergeschoben und immer wieder geschafft, das nochmal am Leben zu erhalten. Aber jetzt, wie gesagt, im März, April 2020 sind wir an den Endpunkt gekommen. Von jetzt an kann nur noch bedingungslos Geld geschöpft werden. Übrigens, die Inflation, die wir zurzeit erleben, die hat so gut wie gar nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Die ist nur darauf zurückzuführen, also zumindest 95% darauf zurückzuführen, auf die ultralockere Geldpolitik, also dieses Gelddrucken. Und dieses Gelddrucken wird weiter zunehmen. Deswegen sollte sich jeder jetzt auch darauf einstellen, dass diese Inflation nicht vorübergehend ist, sondern sich weiter verschärfen wird. Also wir stehen am Anfang einer galoppierenden Inflation, die am Schluss, am Ende in eine Hyperinflation übergehen wird, wenn nicht etwas ganz Großes geschieht. Also da muss jeder ganz klar sehen. Und das bedeutet natürlich, dass die Gegenseite, also die Eliten auf der Welt, dass die unter einem unglaublichen Zeitdruck stehen. Also für mich ist das, was wir im Moment erleben, nur ein Übergangsszenario. Also die wollen dieses digitale Zentralbankgeld einführen, die werden es auch einführen, aber die müssen im Hintergrund noch daran probieren. Also es gibt da eine ganz gute Website, die ich jedem empfehlen werde, vom Atlantic Council, die heißt CBDC Tracker. CBDC ist die englische Abkürzung für Central Bank Digital Currency. Und da steht ganz genau drin, welche Länder im Moment in welcher Phase der Einführung der neuen Währungen da sind. Es gibt inzwischen 10 Länder auf der Welt, in denen es diese digitale Zentralbankwährung schon gibt. Also das sind kleinere, da wird es ausprobiert. Das größte davon ist Nigeria. Das kleinste ist gerade dazugekommen, das ist Bhutan, oben im Himalaya. Dann gibt es aber ganz viele Länder, die im Moment in der Pilotphase sind. Also was viele nicht wissen, ist, dass in China bereits 220 Millionen Wallets vergeben sind. Da sind 220 Millionen Einzelbürger oder Unternehmen schon mit einem digitalen Zentralbankkonto ausgerüstet. Die USA haben Großtests laufen, einmal schon seit über anderthalb Jahren auf den Bahamas, da gibt es den Sand Dollar, und die haben mehrere Großtests laufen auf karibischen Inseln, so wie Antigua und St. Lucia. Also da wird überall getestet, und gerade am letzten Freitag ist ja Jerome Powell aufgetreten, also der Chef der Federal Reserve, und hat ganz offen zugegeben, dass das Finanzsystem wahrscheinlich nur noch über das digitale Zentralbankgeld zu stabilisieren ist und dass die USA auch bereit sind, das zu tun. Also wir stehen in einer Phase eines riesigen Umbruches, weil das Finanzsystem ist immer so die große Grundlage für alles, also das Geldsystem. Wir leben seit 3000 Jahren mit Geld, und dieses Geld, also die Verteilung dieses Geldes und das Monopol auf die Gelderzeugung, das ist das wichtigste Machtinstrument der Herrschenden. Und das soll jetzt verändert werden, und deswegen erleben wir diese ganzen Erschütterungen.
Ja, für mich ist das Gespräch mit dir ein bisschen Balsam für die Seele, weil mich das in vielen Dingen bestätigt. Ich bin ja selbst überhaupt kein Finanzexperte. Also das ganze Know-how und Wissen, was du hast, fehlt mir völlig. Aber als damals die Corona-Krise anfing, so die ersten 1-2 Monate, da war mir eigentlich völlig klar sofort, und das eben als Finanzlaie und Nicht-Wirtschaftsexperte, das geht hier nur um Finanzmärkte. Also mein Gedanke war, unser Finanzsystem ist am Ende, und um das zu verschleiern, führen sie so eine Art kontrollierte Sprengung durch, um es dann zu transformieren. So habe ich mir das vorgestellt mit meinem beschränkten Wirtschaftsdenken. Und dann später, als es dann weiterging mit den ganzen Maßnahmen und allem Pipapo, dann habe ich mir gedacht, okay, und was sie hier einführen wollen, ist das chinesische Modell in abgewandelter Form. Aber letzten Endes geht es darum, dass man eine kapitalistische oder neoliberale Wirtschaftsordnung hat, die den Superreichen dient und für das Volk so eine Art Sozialismus in Abstufung. Würdest du das auch so sehen, oder spekuliere ich da zu weit?
Nein, das ist ganz, ganz richtig so. Aber vielleicht ein Aspekt, den man noch unbedingt ansprechen sollte, ist, dass das Finanzsystem sich ja insofern ein wenig geändert hat, als dass wir eine neue Kraft auf der Welt haben, die genauso wichtig geworden ist wie das Geld. Und das sind die Daten. Also wir haben in den letzten 50 Jahren ja die Explosion der Digitalisierung erlebt. Also den meisten Leuten ist gar nicht bewusst, dass die großen Digitalkonzerne, die die Welt heute mitbeherrschen, dass die ja erst vor 50 Jahren gegründet wurden. Also Microsoft und Apple sind 1974, 1976 erst gegründet worden. Aber die haben natürlich einen unglaublichen Aufschwung erlebt und die haben natürlich ein Geschäftsmodell, was alle anderen Geschäftsmodelle der Vergangenheit bei weitem übertrifft, weil die Digitalisierung anderer Unternehmen gibt denen natürlich Einblicke in die Geldflüsse und das Innerste dieser anderen Unternehmen. Und es ist heute ganz oft so, dass Apple und Microsoft und auch Google viel mehr über diese Unternehmen wissen als die Unternehmen selber und dass diese Unternehmen dann dadurch von denen abhängig sind. Also das ist so, also ja, eigentlich kann man das vergleichen mit Suchtkranken. Also die gesamte Weltwirtschaft ist im Moment also mehr oder weniger suchtkrank und abhängig von den großen Digitalkonzernen.
Ja, um das mal auch so ganz simpel nochmal zu sagen, als jetzt hier die Lockdowns waren in den letzten 2 Jahren und alle möglichen Unternehmen ins Homeoffice gingen und dann haben ja alle möglichen Teams aus verschiedenen Branchen, mussten ja jetzt nur noch digital miteinander kommunizieren. Und dann hatte Microsoft diese tolle Software MS Teams, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, ihr holt euch die Spionagesoftware jetzt alle ins Haus. Rein theoretisch kann man ja jetzt jedes Firmenmeeting von allen möglichen Unternehmen mitschneiden, zuhören. Microsoft ist immer mit dabei, involviert, wenn dann auch Daten hin und her geschickt werden. Und es ging ja leider nicht anders. Es mussten ja alle wegen den wichtigen Kontaktbeschränkungen zu Hause bleiben.
Ja, deswegen ist es tatsächlich, also die, wenn man die Pandemie sich mal genau anguckt, das hatte alles wenig mit Gesundheit zu tun. Das hatte sehr viel mit der Errichtung eines Überwachungsstaates im Interesse des digital-finanziellen Komplexes zu tun. Also die Leute sind da auf sehr raffinierte Weise da reingezwungen worden. Ich meine, vielen Leuten ist heute auch nicht bewusst, dass wir seit anderthalb Jahren nur noch mit QR-Codes irgendwo zu irgendwelchen Treppen oder in irgendwelche Gebäude gelassen werden. Also wir haben der Digitalindustrie da unglaubliche Möglichkeiten gegeben, uns alle zu beherrschen. Und man muss wissen, der Unterschied gegenüber früher wurden diese ganzen Zwangsmaßnahmen vom Staat erlassen. Heute werden diese Zwangsmaßnahmen zwar auch vom Staat erlassen, aber in erster Linie von den großen Digitalkonzernen. Und da darf man natürlich nicht vergessen, wer sind die großen Geldgeber hinter den Digitalkonzernen, wer sind die größten Aktionäre von Apple, Amazon, Microsoft und so weiter. Das sind immer die gleichen, das sind immer Vanguard und BlackRock, Fidelity und State Street. Also da ist eine Machtkonzentration entstanden, die ist ungeheuerlich. Also interessant ist auch, dass die größten 10 Vermögensverwalter der Welt, dass unter den größten 10 Vermögensverwaltern der Welt sind die ersten beiden sind BlackRock und Vanguard. Und bei den nächsten 8 sind BlackRock und Vanguard bei 6 die größten in Aktionäre. Also die beherrschen das ganze Geldgeschehen auf der Welt. Also wenn man sagen würde, wer ist die mächtigste Figur auf der Welt, dann würde ich sagen, das ist für unsere Zeit schon symbolhaft. Das ist nämlich auf der einen Seite würde man sagen, das ist Larry Fink, der Besitzer von BlackRock. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht Larry Fink. In Wirklichkeit ist es das Datenanalysesystem, das hinter ihm steht, das er selber mal kreiert hat. Also wir leben in einer Art frankensteinischer Welt, weil dieses System Aladdin ist das, was alles beherrscht. Weil alle Zentralbanken sind davon abhängig, die machen ihre Planspiele über Aladdin und danach wird festgelegt, welche Maßnahmen ergriffen werden. Also man kann sich das auch so vorstellen, dass wenn Larry Fink morgen mit einem Herzinfarkt umfällt, wird sich nichts auf der Welt ändern. Wenn morgen Aladdin zusammenbrechen würde, würde sich alles ändern. Dann hätten wir das absolute totale Chaos in der Welt. Ja, also wir werden inzwischen schon von der künstlichen Intelligenz beherrscht, auf jeden Fall im Finanzsektor.
Ja, und der Finanzsektor wirkt sich auf alle anderen Sektoren aus. Wie schätzt du es denn ein? Das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, aber wenn die jetzt alle ihre Ziele erreichen, wir kriegen die Hyperinflation, das bedingungslose Grundeinkommen, die Digitalwährung, wie wird das Leben der Mehrheit der Menschen dann aussehen? Wie rosig wird das? Und wie
ja, das ist wird es sehr dann? Triste werden. Ja, das wird sehr triste werden, weil also dann ist man zu 100% abhängig. Also ich denke mal, also das wird auch auf großen Widerstand stoßen. Also ich glaube nicht, dass wir die nächsten Monate und die nächsten Jahre ruhige Zeiten erleben werden. Also es gibt ja jetzt schon also relativ viele Leute, die diese ganzen Pandemie-Maßnahmen in Frage gestellt haben. Aber wenn es jetzt wirklich ans Eingemachte geht, wenn wir alle wirklich nur noch ein Konto haben sollen und jederzeit finanziell abgeschnitten werden können von allen Strömen, dann werden die Leute im großen Maßstab sich dem widersetzen. Und ich denke, das ist eine riesige Auseinandersetzung, die vor uns steht. Also ich fürchte, dass wir es in der Zukunft auch mit Bürgerkriegen weltweit zu tun haben werden. Also es wird wirklich nicht angenehm, die Zukunft. Aber das Problem der Gegenseite ist, dass die Gegenseite keine andere Möglichkeit hat. Also das alte Geldsystem ist tot, das neue muss auf Biegen und Brechen eingeführt werden. Und da besteht natürlich auch die Chance für Leute, die so unterwegs sind wie du und ich, also dass man die Leute aufklärt, weil die Dinge werden eigentlich von Tag zu Tag immer offensichtlicher. Also ich habe ja auch viel gemerkt, dass viele Leute, die vor der Pandemie relativ unkritisch gewesen sind, über diese Pandemie dann drauf gekommen sind, dass es tatsächlich alles etwas mit der digitalen und der finanziellen Sphäre zu tun haben kann. Und dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen. Also der Nährboden für Aufklärung, der wird auf jeden Fall in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren auf jeden Fall gut sein und auch besser werden.
Da gebe ich dir recht. Es wird so ein harter Kern sich bilden oder hat sich schon gebildet, der auch wächst, der die Dinge hinterfragt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Massenhypnose immer stärker wird. Mich erinnert das immer so irgendwie, das habe ich schon öfter gebracht, das Beispiel an Berlin 45. Also alles ist eigentlich schon vorbei, aber einige glauben dann noch an irgendwelche Endsiege, völlig psychotisch und halten durch. Je absurder es wird, desto fester wird auch der Glaube ans System bei vielen Menschen. Das
Ja,
scheint
ich glaube,
mir.
das ist, dahinter steckt auch eine große Angst, also eine große Angst, dass das eigene Weltbild dann plötzlich zerfällt. Also ich meine, muss sich vorstellen, wenn jemand wirklich 50 Jahre alt ist und 50 Jahre immer das Gleiche geglaubt hat und dem fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen, dass das alles nicht stimmt, der wird dann schon so innerlich so tief erschüttert werden, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder mit dieser Erschütterung weiterzuleben und nach neuen Antworten zu suchen oder den Kopf in den Sand zu stecken. Und was wir im Moment erleben, ist, dass ganz viele Leute den Kopf in den Sand stecken. Aber diese Leute werden auch unter den Folgen dessen, was uns erwartet, leiden. Und die werden also auch, also die Inflation wird deren Geld auch immer weiter entwerten. Die vierte industrielle Revolution wird deren Arbeitsplätze auch zum großen Teil zerstören. Also die werden also mit der Nase immer wieder die werden immer wieder aus dem Sand geholt und hochgeholt und dann können sie sich neu entscheiden. Also willst du das alles mitmachen? Glaubst du wirklich an die Kräfte, die dich beherrschen, dass die dir wohlgesonnen sind? Also ich denke, dass wir da also wirklich große Änderungen im Denken der Mehrheit der Menschen erleben werden. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass die ganze Mehrheit der Menschen sehr anders denkt, weil das Schicksal der Welt ist immer bestimmt worden von ungefähr 3 bis 5% der Menschen. Also 95% der Menschen laufen einfach mit.
Glaubst du, dass Deutschland und Westeuropa oder vielleicht auch die ganze EU, dass das hier eigentlich ja, dass diese Länder reich bleiben werden, dass das hier Industriestandorte sein werden oder wie soll man das sagen? Jetzt ist die westliche Welt ja immer noch Vorreiter der Zivilisation oder wenn man so will, oder die ehemaligen Kolonialreiche, der Westen hat mal die Welt beherrscht. Aber wenn ich mir so die Entwicklung angucke, dann denke ich mir, Deutschland ist in 30 Jahren hier ein Armenhaus und wird auch nie und nimmer sein kulturelles Niveau halten können, weil ja auch das Bildungssystem defekt ist und gar nicht mehr, so nüchtern zu sagen, das Menschenmaterial erschafft, was man braucht, um dieses Deutschland, wie wir es gewohnt sind, so aufrechterhalten zu können. Es bröckelt ja an jeder Ecke.
Ja, ich denke, dass dieser Prozess auch weitergehen wird und sich verschlimmern wird, solange die Herrschaftsstrukturen bleiben. Also es gibt keine andere Möglichkeit, also diese ganzen Maßnahmen jetzt, diese diktatorischen Maßnahmen weiter durchzuführen, ohne die Leute dumm zu halten und die Verdummung noch weiterzutreiben. Also ich habe es ja selber gemerkt, ich bin ja selber eine Zeit lang in Deutschland zur Schule gegangen. Ich habe Kinder, die in den 90er Jahren zur Schule gegangen sind und habe gemerkt, dass denen, also was an geschichtlichem Wissen vermittelt wurde, das ist fast gleich null gewesen. Also da ist immer weiter zurückgeschraubt worden. Dann das kulturelle Angebot, was man heute hat, also ob das nur TikTok oder ich weiß nicht, wie diese ganzen Plattformen heißen ist. Also das ist ja so erbärmlich. Das ganze kulturelle Niveau ist auf ein wirklich so flaches Niveau gesunken. Aber das ist ja alles gewollt, weil Leute, die alles mitmachen, müssen relativ dumm sein und relativ unkritisch sein. Und daran wird weitergearbeitet. Aber meine große Hoffnung ist eben, dass die großen Schwierigkeiten, die vor uns stehen, dass die viele Leute erwecken werden und dass viele Leute dann sagen werden, nein, das ist eine Welt, in die möchte ich nicht gehen. Weil man darf nicht vergessen, wir werden seit 2 Jahren in ein digitales Gefängnis geführt. Wir sind schon da mit einem Fuß sind wir schon drin. Also ich habe ja schon die QR-Codes erwähnt. Also wir werden schon kontrolliert an allen Ecken und Enden. Also unser iPhone, das ist nicht nur ein Mittel der Kommunikation, sondern ein Mittel von unserer Überwachung. Und das wird also im Moment, glaube ich, auch immer mehr Leuten klar. Und das wird in der Zukunft noch mehr Leuten klar werden. Und da wird es irgendwelche großen Gegenbewegungen geben. Also das kann gar nicht sein. Ich glaube nicht an die Zukunftsvision von Mark Zuckerberg. Also Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen Facebook ja nicht umsonst in Meta umbenannt, weil er meint ja, dass das Metaversum also die Zukunft der Menschheit ist, dass die Menschen dann praktisch aus der Realität in diese künstliche virtuelle Realität fliehen. Seine Prognose ist ja, dass in 5 bis 10 Jahren die Leute einen Teil ihrer Zeit nur noch im Metaversum verbringen werden. Also ich kann mir so eine Zukunftsvorstellung einfach, also die finde ich so erschreckend. dass ich wirklich also meine ganze Kraft da reinsetzen würde, also meine Familie und alle die mir was bedeuten, davor zu warnen davor also da abzubringen, davon in so einer Realität leben zu müssen. Das ist so grauenvoll, wenn dann alle mit ihrer VR-Brille da sitzen, ja, und irgendwelche Dinge erleben, weil sie im realen Leben gar nichts mehr erleben.
Ja, die Träume der Transhumanisten sind für uns Albträume, für diese Leute irgendwie süße Träume. Man wundert sich manchmal, denn ich sehe da auch wirklich so einen faustischen Trip, könnte man das nennen. Diese Besessenheit von der Macht, die solche Mark Zuckerbergs haben, und dann ihre absurden Fantasien sind ja letztlich auch ideologisch geprägt, dann der Mehrheit der Menschheit aufzwingen zu wollen. Also das ist, glaube ich, vielen auch gar nicht bewusst. Das sind nicht jetzt einfach nur Unternehmen, die irgendwie auf dem Markt wirken und Profite generieren wollen, sondern da steckt auch eine Ideologie hinter. Das ist auch eine geistige Agenda. Das sind Menschen, die die Welt oder die Menschheit prägen wollen, die uns eine Lebensweise aufzwingen wollen, die sie aus ihren abgefahrenen transhumanistischen Ideen ableiten.
Ja, ich denke sowieso, dass der Transhumanismus das ganz große Thema der nächsten Monate sein wird. Also das ist ein Begriff, der vielen Leuten heute noch völlig fremd ist. Aber das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, weil das Ziel dieser Leute ist wirklich die biodigitale Konvergenz, also die Verschmelzung der menschlichen Existenz mit der digitalen Sphäre. Es gibt ja auch ganz grauenvolle Versuche. Also einer der schlimmsten in dieser Hinsicht ist nicht Mark Zuckerberg, sondern in meinen Augen Elon Musk, der mit seinen Firmen da wie Neuralink also solche Experimente betreibt, dass den Leuten Implantate ins Gehirn gesetzt werden, über die sie dann mit den Suchmaschinen von Google verbunden sind. Also diese Leute brauchen dann sich nicht mehr an ihren Computer, die brauchen sie nicht mehr an ihren Computer setzen, sondern die können im über Gedanken diese Informationen dann abrufen. Also diese Leute sind dann natürlich von Google zu 100% gesteuert. Also das Schlimme ist, dass da die Seele des Menschen einfach zertrümmert wird und dass der Mensch einfach nur noch gesehen wird als eine Hardware, in die man ein Betriebssystem implementieren kann. Aber das ist leider der Prozess, der in den letzten 50 Jahren so vonstatten gegangen ist. Also so Leute wie Bill Gates und Mark Zuckerberg und so, die haben über die Jahre hinweg gemerkt, dass nicht nur Geld in der Welt entscheidend ist, sondern dass Daten entscheidend sind und dass man Daten generieren kann jederzeit und dass man über Daten herrschen kann. Und wie gesagt, bei denen hat sich so ein Menschenbild herauskristallisiert. Die sehen den Menschen tatsächlich nur als Hardware, in die man irgendwelche Software installieren kann.
Ich finde es ja auch interessant, du hast es ja vorhin schon Frankensteins Welt genannt. Und wenn man mal überlegt, Mary Shelley hat den Roman Frankenstein, ich glaube, 1818 oder 19 geschrieben. Also der ist wirklich beinahe 200 Jahre alt. Und da ging es ja auch darum, dass der Dr. Frankenstein einen neuen Menschen erschafft. Und wir kennen das dann, das Frankensteins Monster. Was viele aber nicht wissen, das ist eine Kritik an der Aufklärung eigentlich. Es geht, Dr. Frankenstein ist in Ingolstadt, das ist eigentlich Adam Weishaupt, es ging um den bayerischen Illuminatenorden. Und damit meine ich jetzt nicht die wilden Illuminaten-Verschwörungstheorien, die man so auf irgendwelchen Internetforen liest, sondern den gab es ja real als radikalen Aufklärer-Club. Und die schon damals im 18. Jahrhundert Ideen eben eines neuen Menschen, der dann rein über die Vernunft und Radikalaufklärung funktioniert, so entworfen haben. Das hat Mary Shelley dann mit dem Frankenstein-Monster karikiert, nicht, aber kritisiert und überhaupt mal thematisiert. Und es ist doch schon beachtlich, jetzt 200 Jahre später ist es aktueller denn je. Eigentlich müssten jetzt alle Frankenstein lesen.
Unbedingt. Ich könnte allen Verschwörungstheorien sogar noch einen draufsetzen. Und zwar, was glaube ich kaum jemand auf der Welt weiß, ist, dass es in Kolonie am Genfer See eine Villa, ich glaube, die heißt hier Villa Diodati, gibt, wo Mary Shelley sich damals mit Lord Byron getroffen hat. Und Kolonie ist der Ort, wo das Hauptquartier vom World Economic Forum heute sitzt.
Das wusste ich nicht. Diese Villa kannte ich. Das war ja das berühmte Jahr ohne Sommer. Da gab es ja irgendeinen Vulkanausbruch und deshalb gab es dann so Hamburger Wetter weltweit. da saßen die da genau mit Lord Byron fest. Total interessant. Aber dass da jetzt das World Economic Forum sitzt, das wusste ich nicht. Das ist ja
genau der gleiche Ort. Ja. Der Ort heißt Kolonie.
Ja, das ist wirklich abgefahren. Und damals hat ja Mary Shelley und Lord Byron, die haben ja, glaube ich, da dann so langen Gewitternachmittagen irgendwie so als als Wettbewerb, glaube ich, so festgelegt, jeder schreibt jetzt eine Gruselgeschichte oder so, und sie hat es dann durchgezogen, diesen Roman geschrieben. Heute werden da ganz andere Gruselgeschichten entworfen.
Das ist wahr, ja genau. Ja, der Transhumanismus ist da in seine nächste Etappe gegangen, ja.
Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen. Du sagst ja letzten Endes, wir steuern darauf zu, dass wir durch diese Digitalwährung versklavt werden. Und jetzt gibt es ja diesen Bereich Kryptowährung. Und ich kenne viele Leute, die darauf schwören und sagen, das wäre jetzt praktisch der dezentrale Gegenpol. Darüber könnten wir uns doch so unsere Freiheit sichern. Und ich selbst bin ja als Finanzlaie nicht in der Lage, das adäquat zu bewerten. Aber wie siehst du das?
Ja, also das große Problem ist, dass diese Leute glauben, dass die Kryptowährungen, weil sie dezentral funktionieren, dass die außerhalb unseres Finanzsystems liegen. Das ist aber nicht wahr. Also die sind inzwischen längst integriert in dieses Finanzsystem. Man weiß ja, dass große Firmen inzwischen auf Bitcoin setzen. Man weiß, dass an vielen Börsen Bitcoin gehandelt wird. Man weiß, dass es Derivate gibt. Also Derivate, das ist der Sektor im Finanzsystem, der am größten und am aufgeblähtesten ist. Also Derivate sind nichts anderes als Wetten auf zukünftige Kurse, Zinssätze oder Preise. Und über dieses Derivatesystem und über diese ganzen Börsen kann man natürlich den Preis zum Beispiel von Bitcoin auch manipulieren. Also für mich ist es auch kein Zufall, dass wir jetzt im Moment dieses unglaubliche Erdbeben da in den Kryptowährungen erleben. Weil man muss sich einfach mal vorstellen, wenn die jetzt tatsächlich mit dem digitalen Zentralbankgeld aufwarten, dann würde das wahrscheinlich einen Run auf die Kryptowährungen auslösen, weil die Leute würden alle sagen, weißt du was, das ist wenigstens dezentral, da kontrolliert mich der Staat nicht. Und wie kann man das besser vorbereiten, als dadurch, dass man diese Kryptowährungen wirklich richtig in Verruf bringt? Und genau das passiert im Moment. Also die Leute wenden sich reihenweise von den Kryptowährungen ab, weil sie merken plötzlich, da kann man auch richtig viel Geld verlieren. Weil den Leuten ist natürlich über Jahre auch suggeriert worden, also mit Kryptowährungen kannst du von 0 auf 100 kommen. Da kannst du, das ist ja auch unglaublich. Also wer 2009, glaube ich, da irgendwie so 1000 Bitcoins gekauft hat, der hat dafür einen Dollar bezahlt. Und der war dann irgendwie 15 Jahre später, war der dann, ich weiß nicht, 60- oder 70-facher Dollar-Millionär. Also das ist einfach unglaublich gewesen, was da möglich war. Und das hat natürlich die Leute also gereizt. Da möchte ich auch dran mitverdienen. Die sind immer wieder eingestiegen. Aber man muss ganz klar und nüchtern die Sache betrachten. Also wer im letzten November Bitcoin gekauft hat, der hat bis heute 70% seines Geldes verloren. Also es gibt auch die andere Seite dabei. Und diese Annahme, dass dieses dezentrale Geldsystem unabhängig von unserem Finanzsystem ist, die ist einfach nur falsch. Also wir haben ein großes, großes Geldsystem, was so stark ist, dass es sich im Moment alles andere noch unterwerfen kann. Also die Kryptowährungen sind richtig unter die Räder gekommen und sind inzwischen zu einem Teil dieses großen Ganzen geworden. Und daran ändert diese DeFi, also diese Decentralized Finance Seite der ganzen Medaille überhaupt nichts.
Das ist ja auch interessant.
Also
Ich
wichtig,
meine.
wichtig, was vielleicht noch ganz wichtig dazu zu sagen ist, in einer kranken Geld von Geld geregierten Gesellschaft kann es kein gesundes Geld geben. Also gesundes Geld kann es erst dann geben, wenn die sozialen Verhältnisse geregelt sind. Also das Geld muss beherrscht werden. Und zum Beispiel, dass Bitcoin dezentral ist, bedeutet ja nicht, dass es sich ungleich verteilen kann. Weil das größte Problem von Geld, also Geld selber, ist undemokratisch, weil es sich ungleich verteilt. Und dieses Problem wird durch Bitcoin nicht gelöst. Also wir haben im Moment diese höchste ungleiche Verteilung aller Zeiten. Also ein Mann wie Elon Musk besitzt im Moment 240 Milliarden Dollar. Das ist mehr als viele Staaten in Afrika als Bruttoinlandsprodukt haben. Also das darf einfach nicht sein und das muss geregelt werden. Und wenn das nicht und das ist keine technische Frage, das ist eine soziale und eine politische Frage. Und deswegen müssen soziale und politische Verhältnisse geändert werden. Erst dann kann das Geldsystem selbst auch einigermaßen demokratisch werden.
Ja. Was ich noch interessant finde, du hattest ja auch vorhin davon gesprochen, wir haben seit 6000 Jahren circa Geld, und ich mag ja so ein bisschen kulturgeschichtliche Ausflüge, und Geld als solches, man weiß ja auch so gar nicht so genau, wo es herkommt. Also ich habe mal bei Adam Smith, der Wohlstand der Nation, da im Anfang des Kapitels erklärt er ja so die Herkunft des Gelds, dass man früher irgendwelche Waren getauscht hat, und dann hat man gesagt, Muscheln. Zum Beispiel, ich glaube, Muscheln sind sein Beispiel, braucht jeder, und dann hat man Muscheln getauscht, daraus entstand das Geld. Und das hat aber eigentlich die Archäologie und auch die Kulturanthropologie widerlegt, weil man nirgendwo jetzt indigene Völker gefunden hat, die das so machen würden, oder alte Kulturen. Und die andere Geschichte ist, Geld ist ja eigentlich oder zumindest sollte es so sein, oder ich glaube, es sollte so sein, mit meinem beschränkten Wirtschaftsverständnis an Edelmetallen gebunden. Geld ist auch immer Geschichte der Edelmetalle oder der Umgang des Menschen mit Metall. Aus der Metallverarbeitung letztlich stammt auch unsere Großteil unserer Technologie, unserer Zivilisation. Also wir sind ja auch ans Geld gekoppelt. Und wenn man das mal ein bisschen auf so eine historische und philosophische Ebene bringt, ich meine, was ist aus deiner Sicht Geld, wenn wir es mal als etwas Magisches betrachten würden? Und wie können wir dann überhaupt aus der Nummer noch rauskommen? Also können wir das überhaupt steuern, eine Alternative zu dem, was uns blüht? Oder ist das ein Prozess, der zwangsläufig so ablaufen muss? Und müssen wir nicht irgendwie, ja, ist das nicht vielleicht auch letzten Endes eine innerpsychische Arbeit, dass die Menschheit sich vom Kollektivbewusstsein weiterentwickeln muss, damit wir überhaupt ein neues Geldsystem kreieren können, was auf ganz anderen Gesetzmäßigkeiten beruht. Jetzt habe ich ganz viele Fragen auf einmal gestellt, aber wenn das irgendwo dich angesprochen hat, antworte einfach darauf.
Ja, ich finde ja immer noch den Satz von Henry Ford, dem Gründer der Ford Motor Company, ganz gut. Der hat mal gesagt, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Aber das Geldsystem ist tatsächlich die größte Versklavung der Menschheit gewesen. Aber natürlich ist es auch, hat es auch seine positiven Aspekte. Also es nützt nichts, sich über Geld zu erregen, weil ohne dass es Geld gegeben hätte, hätte es wahrscheinlich auch sehr viel technologischen Fortschritt oder technischen Fortschritt in der Vergangenheit nicht gegeben. Weil Geld war immer das so ein bisschen so der Motor, um für Kaufleute, um etwas zu machen. Und Kaufleute haben ja in der Geschichte auch sehr viel bewegt. Natürlich hat Geld auch dazu geführt, dass Kriege geführt wurden. Also das hat immer zwei Seiten gehabt. Also, aber für mich ist es so, dass Geld ist tatsächlich ein Tauschmittel. Also auch die Edelmetalle sind ein Tauschmittel, weil mit Edelmetallen, was hat man von Edelmetallen, was hat man von Silber, von Gold, wenn man dafür nicht irgendetwas anderes bekommen kann? Und die haben sich so einfach als generelles Tauschmittel durchgesetzt. Nur was im Laufe der Zeit passiert ist, dass es ja nicht nur die Edelmetalle gegeben hat, sondern dass die zu Münzen umgeprägt wurden, dass dann anschließend auch Papiergeld dazugekommen ist. Und mit dem Papiergeld hat das ganze Desaster eigentlich seinen Lauf genommen. Weil es gab ja keine Garantie, dass für jedes Papiergeld auch tatsächlich dieses Edelmetall vorhanden war. Und genau dieses Problem sehen wir jetzt zum Beispiel in der Welt. Also der Goldpreis zum Beispiel, der wird ganz stark manipuliert von den Großbanken, hauptsächlich von den Großbanken der Wall Street. Und zwar auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Den Leuten wird Gold verkauft, aber die Leute bekommen nicht den Goldbarren, sondern die bekommen einfach nur ein Blatt Papier, wo drauf steht, der Goldbarren, der liegt bei uns in der Bank, entweder bei JP Morgan oder bei Goldman Sachs, und der gehört dir. Aber wir wissen inzwischen, dass mehr als, ich glaube, 220 Mal ist im Moment so die Schätzung, dass mehr als 220 Mal mehr Gold verkauft wurde, als tatsächlich da ist. Also auf diese Art und Weise kann man natürlich das Geld ganz stark manipulieren. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Und dann muss man sagen, dass natürlich die erste industrielle Revolution dazu geführt hat, dass sehr viel Geld in sehr wenigen Händen gelangt, in sehr wenige Hände gelangt ist. Und dass dann also sich dieser ganz große Reichtum herausgebildet hat. Also eigentlich hat unser Geldsystem jetzt hier seine Wurzeln im Wilden Westen. Das ist eigentlich eine ganz verrückte Sache. Also in Nordamerika ist ja der Westen erobert worden im 19. Jahrhundert. Und da sind die großen Stahlkonzerne sind ganz groß geworden. Dann sind die Baukonzerne riesig geworden, die Eisenbahngesellschaften. Aber am größten geworden sind die Geldgeber dahinter, weil diese Unternehmen dadurch, dass sie ständig expandiert haben, immer neues Geld brauchten. Und unser ganzes System ist kreditgetrieben. Und durch diese Kreditgetriebenheit sind dann die großen Banken, also der Wall Street, entstanden. Also JP Morgan war damals die führende Bank. Und die haben das ganze Land eigentlich übernommen. Also die USA werden seit Anfang des 20. Jahrhunderts zu 100% von den Banken der Wall Street regiert. Also wenn man die Geschichte des 20. Jahrhunderts verstehen will, darf man nicht aufs Weiße Haus gucken, sondern man muss gucken, was die Interessen der großen Banken der Wall Street waren. Also ein kleines Beispiel. Die USA sind ja im Ersten Weltkrieg 1917 in den Krieg eingestiegen. Der Präsident, der das veranlasst hat, war Woodrow Wilson. Der ist 1914 als Antikriegspräsident gewählt worden. Der ist von den Banken der Wall Street gedrängt worden, in den Krieg einzugreifen, weil die ihm gesagt haben, pass mal auf, wir haben Kredite vergeben an alle Kriegsteilnehmer und wenn Deutschland jetzt gewinnt, dann sind die Kredite weg, dann bricht die Wirtschaft hier in den USA zusammen. Auf diese Art und Weise ist der Mann praktisch von den Banken dazu gebracht worden, seine ganze Ideologie zu kippen und genau das Gegenteil von dem zu tun, was er den Wählern versprochen hatte. Also das muss man sehen, also welche Rolle da Geld im Hintergrund immer spielt. Also Geld Geld zu verteufeln bringt auch nichts, weil Geld eben auch eine Initialzündung für viele Dinge ist, die in der Welt passiert sind und die uns auch weitergebracht haben insgesamt. Aber das Wichtige ist, dass das Geld sich im Laufe der Geschichte über die Menschen erhoben hat. Also was wir heute tun, ist, wir beten dieses Geld immer nur noch an, aber in unserer Zeit also eben nicht nur noch das Geld, sondern auch noch die Daten. Also heute ist, wir leben seit ungefähr 30 Jahren in der Welt, die nicht mehr, für die nicht mehr der Satz gilt, also Geld regiert die Welt, sondern seit 30 Jahren muss man sagen, Geld und Daten regieren die Welt. Und das ist natürlich die schlimmste Diktatur, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das Wichtigste wäre, dass die Menschen das Geld und die Daten wieder regieren. Und das geht aber nur, wenn es nicht einer Minderheit gelingt, also die Welt in ihren Händen zu halten. Weil das Schlimme an der Digitalisierung ist nicht die Digitalisierung selber, sondern das Schlimme daran ist, dass die Digitalisierung in den Händen von ganz, ganz wenigen Menschen liegt und die diese Digitalisierung zu ihren eigenen Gunsten missbrauchen. Wenn damit Schluss wäre, wenn die Digitalisierung zugunsten der Mehrheit der Menschen benutzt würde, dann wäre eigentlich alles in Ordnung.
Mhm. Ja, frommer Wunsch. Du hast ja jetzt gesagt, Daten und Geld regieren die Welt. Und da hatte ich den Gedanken, ist das Geld, was wir mittlerweile haben, nicht eigentlich auch nur noch ein Datengeld? Ich meine, Unmengen an Dollars sind doch nur noch digital. Es ist genau Digitalgeld, Geld, was gar nicht gedeckt ist, was nicht wirklich existiert, was einfach geschaffen wird. Also wir leben in einer totalen Datenwelt.
Absolut, absolut. Das die Einführung von digitalem Geld, die hat natürlich da also auch das ihre dazu beigetragen. Und das Wichtige, was wir sehen, ist der große Prozess, der ja im Gang ist, ist ja auch die Abschaffung von Bargeld. Also es wird ja an allen Ecken und Enden daran gearbeitet, Bargeld ganz abzuschaffen. Also gibt's ja auch diese Better Than Cash Alliance. Das ist eine Allianz, die gegründet wurde vor ungefähr 10 Jahren, wo große Stiftungen eine Rolle gespielt haben, die großen Kreditinstitute und wo inzwischen 34 Länder daran beteiligt sind. Also die bekommen auch Geld von der deutschen Regierung. Also da wird also ganz gezielt daran gearbeitet, das Bargeld weltweit abzuschaffen. Und was viele Leute hier in Deutschland nicht wissen, ist, dass die Abschaffung des Bargeldes in einigen Schwellen- und Entwicklungsländern schon sehr weit vorangeschritten ist. Also viele Leute werden sich heute wahrscheinlich sehr wundern, wenn sie in afrikanische Staaten wie Kenia zum Beispiel kommen und da fast gar nicht mehr bar bezahlen können. Also da werden auch diese ganzen Tests unternommen. Also im Sudan zum Beispiel ist auch digitales Zentralbankgeld schon getestet worden. Da ist also den Familien da pro Monat dann $5 auf ihr Handy überwiesen worden. Also da sind Dinge im Gange, von denen der Normalbürger überhaupt gar keine Ahnung hat.
Ja, ich finde es ja immer so niedlich, wenn unsere Otto-Normalverbraucher auch glauben, regiert werden wir von der Regierung oder vom Staat und dass das die relevanten Akteure sind. Die Staaten sind ja nur noch Verwaltungseinheiten, wenn man so will, die den wahren Machtblöcken dahinter dienen und Dinge umsetzen. Und wir werden hier auch nicht regiert in Deutschland, wir werden verwaltet. So einfach ist das. Und das Puppentheater, was wir uns dann da im Fernsehen angucken könnten, Berlin, das ist ja, bis vor kurzem war es wenigstens unterhaltsam. Mittlerweile ist es ja nur noch grotesk, wenn man sich das anschaut. Ich würde noch gern so zum Abschluss unseres Gesprächs auf ein Thema zu sprechen kommen, die kommende Energiekrise. Droht die uns tatsächlich? Wird das ein kalter Winter? Wie sieht die aus? Was haben die Mächtigen davor?
Ich denke, das ist die Phase der Zerstörung innerhalb des Great Reset. Also man versucht, die Leute so weit wie möglich unter Druck zu setzen. Also ich glaube, wir werden eine Energiekrise kriegen und wir werden eine Nahrungsmittelknappheit kriegen. Also die Nahrungsmittelknappheit wird dazu führen, dass die Preise für Nahrungsmittel durch die Decke gehen und dass sehr viele aus den unteren Einkommensschichten sehr schwer leiden werden. Dazu kommen wird diese Energiekrise, dass da so viele Leute dann auch auf diese Art und Weise sehr, sehr viel Geld werden bezahlen müssen. Also ich meine, die Nebenkostenrechnungen, die werden astronomisch werden. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann auch Maßnahmen ähnlich wie in der Pandemie einführt, wo man die Leute in großen Mengen zwingt, sich einem Regime zu unterwerfen. Zum Beispiel, dass man sagt, also zwischen 10 Uhr und 12 Uhr gibt es heute keine Energie. Oder um die Zeiten müssen alle Geräte abgeschaltet werden. Also ich denke, dass das auch wieder so ein Testgrund sein wird für die großen Digitalkonzerne. Wie weit können wir gehen? Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder gekoppelt werden an irgendwelche schönen Sprüche. Ich glaube, dass auch der Klimawandel in der nächsten Zeit eine ganz große Rolle spielen wird. Also man wird diese Energiekrise einmal auf den Ukraine-Krieg zurückführen. Also man wird sagen, Putin ist eigentlich schuld daran, aber man wird gleichzeitig sagen, ja, wir tun ja auch was Gutes für das Klima. Und auf diese Art und Weise wird man den Leuten dann vielleicht auch neue QR-Codes geben, sodass dann irgendwie gemessen wird, wie viel an Energie jeder Einzelne verbraucht. Da gibt es ja alle möglichen Tests, die schon gemacht werden, dass man den CO2-Abdruck eines einzelnen Menschen dann auf seinem Handy ablesen kann. Also das ist wirklich, das sind die schlimmsten apokalyptischen Zukunftsszenarien werden da im Moment umgesetzt.
Ja, die Frage ernst, wo können wir hin? Was denkst du?
Ich denke, das Allerwichtigste ist, die Leute darüber aufzuklären. Also das, denn wie gesagt, du hast gesagt, Otto Normalverbraucher durchblickt das alles gar nicht. Und das ist tatsächlich so, dass ungefähr 90% der Leute immer noch glauben, sie werden von der Regierung regiert. 90% der Leute glauben auch, dass die Probleme, die wir im Moment erleben, vorübergehend sind. Also natürlich, wir leben jetzt im Sommer, auch die Maßnahmen im Zuge der Pandemie sind teilweise gelockert. Man sieht aber auch, dass einige Maßnahmen absichtlich durchgezogen werden. Und ich bin ganz sicher, dass da die Gangart im Herbst wieder ganz stark verschärft werden wird. Also wichtig ist eben, dass wir immer da am Ball bleiben und den Leuten sagen und den Leuten jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Illusionen da oder Flausen in den Kopf setzen, dass alles besser wird, sondern denen ganz knallhart sagen, pass mal auf, das wird alles schlechter werden und wenn ihr euch nicht wehrt, dann werdet ihr in dieses digitale Gefängnis geführt. Aber es gibt eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Man kann sich zusammenschließen, man kann Netzwerke bilden mit anderen Leuten, man kann sich auf diese schlimmen Zeiten vorbereiten, wenn man weiß, was passiert. Also man kann, der Einzelne kann Bargeld vorhalten, der Einzelne kann sich absichern über ein gewisses Maß an Edelmetallen, die er hält. Er kann sich auf die Nahrungsmittelknappheit vorbereiten, indem er jetzt gute Vorräte anlegt. Also da kann man vieles machen. Und ich bin ganz sicher, dass wenn die Lage dann wirklich ernst wird, dass die Leute sich dann von denen, die im Moment die Hebel der Macht in den Händen haben, abwenden und dass die sich denen zuwenden, die ihnen von Anfang an reinen Wein geschenkt haben.
Ja, das ist noch ein schönes Schlusswort für unsere Sendung. Wir haben unseren zeitlichen Rahmen jetzt auch ungefähr erfüllt. Ja, ich danke dir nochmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja auch ein vielbeschäftigter Mann. Aber den Zuschauern wird das sicherlich gefallen. Mir jetzt unheimlich viel Spaß gemacht. Bist auch für weitere Sendungen immer auf meinem Kanal willkommen, wenn du Lust hast, mal. Vielleicht gerne. Ja auch mal gerne. In anderen Gesprächsrunden mit mehr Teilnehmern. Das ist ja auch so eine Sache, die mir so vorschwebt, für die Zukunft mehr solche Sachen zu machen, zu dritt, zu viert mal so Themen zu besprechen.
Ja, wir können auch mal über was ganz anderes sprechen. Ich bin ja nicht nur Finanzexperte, ich bin
genau.
Inzwischen Kinderbuchautor.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist witzig. Ja, da können wir auch drüber sprechen. Auf jeden Fall. In dem Sinne, Ernst, vielen Dank, liebe Leute. Ciao und bis bald.